Ich höre mich. Hört ihr mich auch?
Ja, super, Halleluja.
Ja, als Matthias seine Vorrede brachte, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, frisch Luft, dachte ich, ich muss doch noch einmal erinnern an das, was ich Neujahr gepredigt habe. Ich glaube, es waren gar nicht so viele da am 1.1. Es sind nicht so viele richtig aus dem Bett gekommen. So um 11 Uhr. Und ich würde dir fast empfehlen, doch mal Gebrauch zu machen vom Internet und die Predigt dir anzuhören. Ja, also ich denke, es war frisch, es war ermutigend, hat mich selber erquickt und es ging um diese Bibelstelle. Siehe, ich wirke Neues, spricht der Herr. Der Herr will frisch Luft reinbringen, frischen Wind. Und davor der Vers war, denkt nicht an das Vergangene, auf das Frühere achtet nicht. Und die Grundbotschaft war eigentlich, die alten Sachen müssen raus, alte Gedanken, alte Enttäuschungen müssen raus. Der Herr will was ganz Neues bringen in unser Leben. Und ich kann selber sagen, dass seit dieser Neujahrspredigt ich noch stärker als je zuvor gesagt habe, Herr, ich will das Neue haben. Und ich gesagt habe, Herr, hilf mir wirklich, alte Gedankenfestungen loszulassen. Weil ich empfinde, man kann so routiniert werden als Christ. Man kann so sehr wirklich in diesen Spurrillen drin sein, dass du dir vornimmst, ich möchte einen anderen Weg gehen. Und du fährst eine Runde und stellst fest, ich bin wieder genau den gleichen Weg gegangen. Und du nimmst es dir wieder vor, ich mache es anders. Und du stellst hinterher fest, ich habe es wieder ganz genauso gemacht. Und es ist so wichtig, dass Gott uns erneuerte Gedanken gibt, dass er uns neue Erwartungen gibt, dass er neuen Glauben weckt. Und da geht es auch heute weiter. Ich habe zwei Predigttitel, du darfst dir einen aussuchen. Ohne dich läuft es nicht. Oder Glaube ist ein Muss. Noch ganz kurz zu diesem Hintergrundbild. Wir haben auch Neues gewagt in der letzten Woche. In der Allianz-Gebetswoche haben wir im Mandelzweig in der Seestraße eine Gebetswoche gemacht. Und es war ein großer Schritt im Glauben, weil wir gesagt haben, wir wollen so viel wie möglich dort einfach mal nur Gottes Angesicht suchen. Am besten rund um die Uhr. Und wir können sagen, Gott hat diesen Glaubensschritt so belohnt. Wir haben von Dienstag früh um 6 18 Stunden oder 20 Stunden jeden Tag gebetet. Also es wurde entweder von 2 bis 6 nicht gebetet oder von 0 bis 6 an einem Tag mal nicht gebetet. Gut, viel Zeit abzuleisten, darum geht es gar nicht. Aber ich war so bewegt, was für Leute Gott dort zusammengebracht hat, wo wir einfach Zeit in seiner Gegenwart. Wir haben das ganze Café, die Tische, alles raus, haben nur Teppiche reingemacht, Kerzenlichter und Vorhänge hingemacht. Carola war einmal da und ich kann sagen, am Ende der Gebetswoche, war dann Freitag, dann haben wir mit einem Burn, einer Lobpreisveranstaltung geendet, nochmal 20 Stunden bis Samstag 14 Uhr. Am Ende der Gebetswoche war eigentlich fast das Stärkste. Da haben wir um 3 Uhr am Freitag, hat meine Frau nochmal mit unseren 5 Kindern gebetet. Und die kamen rein und man hatte das Gefühl, die Engel Gottes waren so in dem Raum, dass die Kinder wirklich eine Dreiviertelstunde Lobpreis gemacht haben, mitgebetet haben, gekniet haben, Fahnen geschwenkt haben, Schofar geblasen haben. Und ich sah meine Kinder und dachte, was ist mit denen los? Ja, die waren auf den Knien, die haben mit Augen zu... Ich dachte, das gibt's nicht. Und dann waren die fertig und dann kamen, ich glaube, 10 Royal Ranger in den Raum aus Berlin und Brandenburg, verschiedenste Teamleiter, oder? Gemeinde auf dem Weg, Potsdam. Und ganz ehrlich, ich habe gedacht, Royal Ranger sind für vieles bekannt, aber nicht für Gebet. Das ist das Einzige, was sie nicht können, so ungefähr. So mein Vorurteil, ja? Da haben die Rangerleiter 2 Stunden im Gebet verbracht. Ich kann ehrlich sagen, an Abedi auch nochmal, es war so eine Hammeratmosphäre. Ich habe hinten ein Gespräch geführt. Ich war absolut von Ehrfurcht Gottes erfüllt. 10 Royal Ranger aus den verschiedensten Ecken kommen zusammen und beten in Einheit vor Gott. Das war so bewegend. Ja. Was passiert, wenn wir uns Zeit nehmen, Gottes Angesicht zu suchen? Ohne dich läuft's nicht. Und ich habe vom 1. Januar an darüber nachgedacht, Herr, wie kann das passieren, dass das Neue wirklich kommt? Dass das Neue, was er wirken will, wirklich kommt in mein Leben. Wenn man wieder gesagt, Herr, ich möchte es haben. Und ein Punkt, der mir immer wieder kam, ist, dass der Herr sagt, ohne dich läuft es nicht. Machst du mit? Die Bibelstelle sagt, ich wirke Neues. Und heute Morgen soll es mir so darum gehen, dass wir sehr gerne die gesamte Verantwortung Gott in die Schuhe schieben. Sagen, Herr, ohne dich können wir nichts tun, du bist souverän, komm du mit deiner Allmacht, komm und wirke unter uns. Wenn du nicht kommst, dann können wir gar nichts und das ist alles richtig. Diesen Satz kann man auch zu Jesus sehr gut sagen, Jesus, ohne dich läuft's nicht. Und der Herr antwortet dann, ja, aber ohne dich läuft's auch nicht. Und ich habe an verschiedenen Stellen darüber gepredigt und ein Ding, was mir immer so ganz plastisch vor Augen war, denkt doch mal drüber nach, Gott kann ohne uns Menschen nichts tun, hier auf der Erde. Keiner von euch würde hier sitzen, wenn nicht zwei Menschen mit daran beteiligt gewesen wären, dass du geschaffen wurdest. So ein ganz fundamentaler Gedanke, aber es ist eine Tatsache. Keiner von euch sitzt hier, ohne dass Gott gesagt hat, ich muss unbedingt zwei Menschen daran beteiligen, Neues hervorzubringen. Amen. Könnt ihr dem Gedanken folgen? Meines Wissens nach hat Gott nur eine einzige Ausnahme in der ganzen Geschichte der Menschheit gemacht. Ihr ahnt, worauf ich hinaus will. Nur bei Jesus Christus hat Gott eine Ausnahme gemacht, wo er gesagt hat, da beteilige ich nur einen Menschen dran, nicht zwei. Aber selbst da, beim Kommen des Messias, war einer beteiligt. Amen. Und selbst da war die Frage, bist du bereit, Maria? Nimmst du das an, was Gott bringen will? Und das bewegt mich so, dass Gott sagt, ich will unbedingt Neues wirken. Frage ist, nimmst du es an? Und dann kam ein anderes Wort, was der Herr mir gesagt hat, beim Nachdenken darüber. Der sagte, der Frühling kommt in jedem Fall. Und es wird wachsen, es wird jede Menge aufsprossen. Die Frage ist nur, was wächst in deinem Garten? Wenn du nichts tust, dann wird da definitiv Unkraut aufwachsen. Brennnesseln, verschiedenste, wie heißen die, Giersch. Ihr liebt das so, ne? Dieses Unkraut. Begeistert. Du denkst, mein Garten, ich freue mich auf den neuen Frühling, dass endlich wieder die Brennnesseln wachsen und der Giersch, jawohl. Verstehst du, der Frühling kommt in jedem Fall. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, ich freue mich so auf den Frühling des Herrn, ich werde mal nichts tun und alles wachsen sehen. Wenn du nichts pflanzt in dem Garten deines Herzens, dann wird Unkraut wachsen. Das ist schockierend. Ohne dich läuft es nicht. Ich habe ein interessantes Experiment gemacht letzten Sommer, als es so Ende Juni war, da stelle ich fest, Mensch, hier ist ja noch so ein Bereich unter meiner Tanne, da hätte ich so gerne so eine richtig tolle Ökowiese. Ja, dieser Rasen, hier wäre doch so ein toller Bereich, wenn da jetzt Mohn stehen würde und Gräser und Kornblumen. Und als die so gerade hervorkamen, diese ganzen Mohn und Kornblumen und all diese Sachen, dachte ich, Mensch, das brauche ich auch bei mir im Garten. Das ist so genial, wie Gott das gemacht hat. Ich ging zur Gärtnerei, ich kaufte mir eine Blumenwiese, also so für 2,50 Samen. Und dann stand da drauf, Aussaat, März oder April. Und ich sagte, Schwamm drüber, es ist Ende Juni, ich pflanze das trotzdem. Projekt, ja, ein Projekt des Glaubens. Ahnt ihr, was rausgekommen ist? Es ist wirklich erschreckend wenig, nämlich gar nichts. Nichts. Nichts aufgewachsen. Die haben einfach gesagt, die Samen, du, also so Hochsommer ist irgendwie nicht die Zeit, um auszutreiben. Frech, ne? Das finde ich auch interessant. Gott sagt nicht nur, pflanzt mal drauf los, sondern auch, was pflanzt du? Wann pflanzt du? Es gibt auch Zeitpunkte, bestimmte Dinge zu tun. Es gibt Zeitpunkte, Gott zu suchen. Es gibt Zeitpunkte, ins verheißene Land einzuziehen. Kennt ihr die Geschichte? Die tut mir immer so weh. Da sagt Gott, Leute, alle rein ins verheißene Land, ich bin mit euch. Da sagen die, nee, auf gar keinen Fall. Dann sagt Gott, gut, Feierabend, ihr habt mir nicht vertraut. Jetzt kommt keiner von euch rein. Dann sagen die, okay, okay, wir gehen. Wir gehen los. Und er sagt, zu spät. Es gibt auch Zeitpunkte in unserem Leben. Ohne dich läuft es nicht. Da will ich noch ein bisschen drauf eingehen. Das ist eine dieser interessanten Bibelstellen. Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth, wo es so richtig geistig miefig geworden ist. Und die wussten so sehr religiös Bescheid, dass sie keine Frischluft mehr atmen konnten, als Jesus kam. Und dann heißt es doch tatsächlich in der Schrift, und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Viele Jahre habe ich diese Bibelstelle mit Erstaunen zur Kenntnis genommen und habe mir gedacht, wie kann das sein, dass Menschen die Fähigkeit haben, die Kraft Gottes so zu begrenzen. Wie kann das sein, dass Jesus da stand und dann habe ich mir so vorgestellt, dass er so ein bisschen wie ich, ja, da versucht eine coole Predigt zu halten und wartet dann so auf die Kraft des Heiligen Geistes und sagt, ich fühle heute ja gar nichts. Irgendwie kribbelt es nicht in meinen Fingern. Ich kann keinen heilen. Fast keinen. Und erst vor einigen Jahren kam mir eine viel plausiblere Auslegung aus meiner Sicht. Dass ich dachte, nein, die Schrift macht ganz deutlich, Gott ist allmächtig. Niemand kann ihn stoppen. Aber ich glaube, der Unglaube, das Nichtvertrauen auf die Kraft Gottes in Nazareth, hat einfach Folgendes bewirkt. Die Leute saßen dort in der Predigt, die haben Jesus zugehört. Der hat gepredigt, Jesaja 61, hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Und die allermeisten sind aufgestanden und sind gegangen. Und das Misstrauen in ihrem Herzen hat bewirkt, dass die gar nicht erst zu ihm hingegangen sind. Und ich habe verstanden, das ist der Schlüssel. Der Unglaube hat bewirkt, dass sie gar keinen Kontakt mit Jesus hergestellt haben. So wie es in Jakobus heißt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ich bin der Meinung, es ist nicht so, dass Gottes Kraft begrenzt war. Jesus war da, er war voller Kraft, voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Aber es kam fast keiner. Es kam fast keiner zu ihm. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das galt auch in Nazareth. Und da waren nur ganz wenige, die sich getraut haben, zu sagen, Herr, ich komme zu dir. Sind wir bereit? Sind wir neu bereit, zu sagen, Jesus, ich will zu dir kommen und ich möchte wieder deine Wunder erleben. Bist du bereit, wieder zu sagen, okay, die vergangenen Jahre, wenig erlebt, aber jetzt, ich komme zu dir, Jesus, du hast dich nicht verändert, du bist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Das hängt tatsächlich von dir ab und von mir. Ich glaube, es hängt von dir ab, ob du in diesem Jahr Gutes ernten wirst, ob du Neues hervorkommen sehen wirst. Bist du bereit, mit Gott zusammenzuarbeiten? Er tut den größten Teil. Er schenkt das Wachstum, er schenkt den Segen, er schenkt den Sonnenschein, er schenkt die Gnade, er schenkt die Liebe. Und du tust nur eins, du öffnest dein Herz. So, Glaube ist ein Muss. Glaube ist ein Muss. Ich will heute euch nicht unter Druck bringen, sondern einfach diese geistliche Tatsache uns bewusst machen. Gott bringt uns damit nicht unter Stress. Er will uns nicht überfordern, sondern wenn wir verstehen, was Glaube heißt, dann verstehen wir auch, warum Glaube ein Muss ist. Hier heißt es Hebräer 11, Vers 6, wenn ihr da nochmal hingucken wollt, vielleicht können wir die Bibelstelle zusammenlesen. Wollen wir das mal machen? Könnt ihr die lesen? Hebräer 11, Vers 6, gemeinsam. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Okay, sorry, da fehlt irgendwie das Gott. Vielleicht ist das ich mache mal eine andere Übersetzung. Ich hatte zwei Übersetzungen. Dann machen wir mal die hier. Neues Leben. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. In der Elberfelder Übersetzung, ich muss gerade nochmal nachschauen, da heißt es, soweit ich weiß, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen, denn wer ihm naht, ich schaue mal ganz kurz, wie es in meiner Elberfelder drin steht. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, da fehlt ein ihm. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Was ich interessant fand, diese Bibelübersetzungen sind beide völlig unterschiedlich, aber ein Wort ist bei beiden gleich, muss und glauben, oder zwei Worte sind bei beiden gleich, muss glauben. Muss glauben. Es ist irgendwie ein postmoderner Gedanke, haben wir bei der Leitertagung in der Volksmission gelernt. Es ist ein postmoderner Gedanke, dass man gar nichts muss. Ich muss gar nichts. Jeder macht, was er will. Und hier würde ich sagen, ist die Bibel nicht ganz postmodern unterwegs. Es gibt so ein paar Dinge, ähnlich wie Jesus sagt, wer Gott anbeten will, der muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Muss. Sonst kannst du ihn nicht anbeten. Und hier sagt Hebräer, wenn du Gott wohlgefallen willst und ihm nahe kommen willst, dann musst du glauben. Dann musst du glauben. Was ist Glaube? Glaube ist das griechische Wort pistis, heißt das. Du kannst es mit drei Worten übersetzen. Glaube, Vertrauen oder auch Treue. Wenn ich über Glaube nachdenke, dann versuche ich mir es immer so bewusst zu machen, Glaube heißt Vertrauen. Vertrauen tue ich automatisch jemanden, der sich mir gegenüber als treu erweist. Wenn ich eine Beziehung mit jemandem anfange und ich merke, beim allerersten Mal sagt er, hey, wir treffen uns nächsten Dienstag. Super, wir sind in dem und dem Café. Und dann gehe ich beim ersten Mal in das Café und der ist nicht da. Baut das Vertrauen auf? Du triffst dich das erste Mal mit jemandem, der ist nicht da. Ich weiß nicht, der muss dann schon vieles machen, um das Vertrauen zurückzugewinnen, dass du überhaupt noch je dich wieder mit dem triffst, oder? Und ich sage auch immer so Menschen, die sagen, du weißt, an Gott, ich kann an den nicht glauben. Tut mir leid, also du hast deinen Glauben, aber ich kann das leider nicht, schaffe ich nicht. Sage ich, ja, du musst ihn ja erstmal kennenlernen. Ist so logisch. Du kannst ja nicht jemanden vertrauen, den du noch nie getroffen hast, oder? Jemanden, den du noch nie getroffen hast. Du hast nur mal ein Foto in der Bildzeitung gesehen oder sowas und sagst, ja, der und der, Superstar, aber dem kannst du nicht vertrauen. Du musst ihn erst mal begegnen. Und wenn du ihn das erste Mal begegnet bist, kannst du ihm wahrscheinlich auch noch nicht vertrauen. Da machst du erst mal eine Erfahrung und die ist entweder positiv oder negativ. Und unsere Botschaft ist eigentlich, wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen, zu Jesus zu kommen, ist die Wahrscheinlichkeit 100%, dass du eine positive Erfahrung machst. Die Wahrscheinlichkeit ist 100%, wenn du zu Jesus kommst und ihm wirklich begegnest, wirst du eine positive Erfahrung machen. Und das nächste Mal wieder, und das nächste Mal wieder, und das nächste Mal wieder. Und wenn du anfängst, gemäß seinem Wort zu handeln, auf ihn zu hören und zu tun, was er sagt, wirst du eine positive Erfahrung machen. Und dann entsteht Vertrauen. Und Gott sagt, ohne Vertrauen ist es unmöglich, mir nahe zu kommen. Du musst vertrauen, dass ich da bin. Und dann noch was. Du musst vertrauen, dass ich dich beschenken will. Du musst das Vertrauen haben, dass wenn du zu mir kommst, du nicht eine Tracht Prügel kriegst. Sonst wirst du nämlich gar nicht kommen. Du musst vertrauen, dass Gott ein Belohner ist. Das ist ein toller Gedanke. Das motiviert zum Gebet. Wisst ihr, als ich die Bibelstelle mal wirklich verstanden habe, da heißt es, denen, die ihn suchen, ist er ein Belohner. Da hat mir der Herr aufgeschlossen, guck mal Christian, wenn du dich aufmachst und du betest am Morgen eine Stunde und suchst mich, und das war die mieseste Gebetszeit deines Lebens. Du hast dich sowas von trocken gefühlt und du hast das Gefühl, da kommt gar nichts an. Sagt er, dann bin ich trotzdem ein Belohner. Du hast gesucht, du hast zwar nicht gefunden, aber du hast gesucht. Und da hat der Herr mir gezeigt, denen, die ihn suchen, ist ein Belohner, nicht denen, die ihn finden. Ist das nicht genial? Er ist schon ein Belohner, wenn du dich auf die Suche machst, selbst wenn du an der falschen Stelle suchst. Das finde ich sehr, sehr ermutigend. Okay, ihr Lieben, Glaube ist ein Muss. Sagt doch mal, komm, wir probieren es mal. Sag mal zu dir selbst, Glaube ist ein Muss für mich. Glaube ist ein Muss. Hebräer 11, Vers 6. Sag mal, Hebräer 11, Vers 6. Hebräer 11, Vers 6. Glaube ist ein Muss. Ja? Amen? Willst du es nochmal zu deinem Nachbarn sagen? Glaube ist ein Muss. Glaube ist ein Muss. Glaube ist ein Muss. Glaube ist ein Muss. So funktioniert die ganze Welt. Echtes Leben kommt nur da hervor, wo Menschen Vertrauen investieren. Da vertraut der Bauer darauf, dass der Samen aussät zur rechten Zeit und der vertraut darauf, dass diese Gesetze der Ernte wiederkommen. Glaube ist ein Muss, um Gott wohl zu gefallen. Glaube ist ein Muss, um dein verheißenes Land einzunehmen. Glaube ist auch ein Muss, um deinen Platz im Himmel zu haben. Und ich gehe die drei Punkte noch kurz mit euch durch, ein paar Bibelstellen und dann gehen wir nochmal ins Gebet, um Gott wohl zu gefallen. Ich will da noch kurz drauf eingehen. Glaube ist ein Muss, um Gott wohl zu gefallen. Und ich dachte, wie kann ich das am besten erklären? Der Vater, der hat Wohlgefallen an seinen Kindern. Der Vater liebt seine Kinder. Und als der verlorene Sohn nach Hause kommt, sagt der Vater diesen Satz: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und der Vater hatte von seinem Sohn ein ganz bestimmtes Bild. Er sagte, ich liebe meinen Sohn so sehr, ich möchte, dass der wieder richtig so aussieht, wie er mir gefällt. Und darin ist enthalten, er möchte an seinen Kindern keine Knechtsgewänder sehen. Er möchte an seinen Kindern keine Sklavenklamotten sehen. Er möchte an seinen Kindern auch keine Kleider von selbstgemachter Gerechtigkeit sehen, sondern er möchte an seinen Kindern nur das allerbeste Gewand sehen. Und dieses allerbeste Gewand, das kannst du dir nirgends selber kaufen. Dieses allerbeste Gewand, das kannst du dir auch nirgends verdienen. Und ich glaube, hier sind viele Kinder Gottes noch nicht wirklich durchgebrochen. Glaube ist gefragt, um Gott wohlzugefallen. Glaube ist ein Muss. Viele, auch in den Pfingstgemeinden heutzutage und in freikirchlichen Gemeinden, sind doch noch darin gefangen, dass sie denken, ja, aber um Gott wirklich zu gefallen, da muss ich doch was bringen. Da muss ich doch wenigstens ordentlich leben, regelmäßig zur Kirche gehen, viel in der Bibel lesen, sonst was. Glaube ist ein Muss. Dem Vater gefällst du nur in den allerbesten Kleidern. Die allerbesten Kleider sind die Hochzeitsgewänder, sind die Kleider des Heils. Und die kannst du dir nur schenken lassen. Die kannst du dir nur schenken lassen. Und für mich ist eine der fast schockierendsten Bibelstellen Galater 5, Vers 4, wo mal über die Werkgerechtigkeit, wenn jemand versucht, da sagt, ich möchte Gott unbedingt wohlgefallen. So wie der Pharisäer vorne im Tempel. Du sagst, Herr, ich danke dir. Ich faste sogar zweimal die Woche. Ich bete, ich gebe den Zehnten von allem. Ich gebe Almosen, ich mache alles richtig. Ich bin so fromm. Und Jesus sagt, dieser Mann ist nicht gerechtfertigt aus dem Tempel rausgegangen. Und dann steht hinten ein Zöllner, ein Sünder, und er betet nur dieses Gebet, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, er wird bekleidet. Er kriegt das beste Gewand. So ist Jesus noch heute. Der guckt nicht auf das Äußere, sondern der schaut dein Herz an. Hier heißt es, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das ist einer der Verse, der mir wirklich manchmal so einen Schauer über den Rücken jagt und sagt, Herr, wenn ich eins nicht will, dann ist es aus der Gnade fallen. Wenn ich eins nicht will, ist es von Jesus abgetrennt zu sein. Und wisst ihr, so oft in den Gemeinden habe ich die Lehre gehört, ja, eure Sünde hat euch von Gott getrennt. Das ist eine Botschaft für Leute, die Jesus nicht kennen. Aus Jesaja 59. Und heute möchte ich jedem, der Jesus kennt, einen anderen Vers sagen. Nichts kann dich von Jesu Liebe scheiden. Nichts. Keine Sünde, die du jemals begehst, kann dich von Jesu Liebe scheiden. Sagst du dazu ein Amen? Klingt das kühn? Keine Sünde, die du jemals begehst, kann dich von der Liebe Gottes trennen. Nur eines kann dich von der Liebe Gottes trennen und das ist Unglaube. Nicht Vertrauen, nur eines. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Das ist neutestamentlich, dass wir von Jesus abgetrennt sind, wenn wir entscheiden, nein, seine Gnade genügt mir nicht, ich muss es irgendwie selber schaffen. Der Glaube ist ein Muss, um gerechtfertigt zu werden. Und der Glaube gründet sich auf nichts anderes als auf die Güte Gottes, dass der Papa sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und du sagst, wieso, Herr? Ich habe es doch nicht verdient. Und er sagt, weil ich dich liebe. Und du sagst, aber Herr, ich habe alles falsch gemacht. Und er sagt, ich liebe dich trotzdem. Und dann sagst du, aber Herr, das beste Gewand passt nicht zu mir. Ich ziehe lieber ein Sklavenkleid an. Und dann sagt er, nein, darin will ich dich nicht sehen. Das ist die Botschaft. Wenn du nicht bereit bist, das beste Gewand anzuziehen, dann sagt er, dann kommst du auch nicht mit rein zu der Party. Um dein verheißtes Land einzunehmen, überspringe ich mal. Ich habe die Geschichte schon kurz erwähnt und ich glaube, es ist zu lang heute. Und das ist auch wieder zu weit oben. Um deinen Platz im Himmel einzunehmen, das ist auch so eine Schriftstelle. Aber den Feigen und Ungläubigen mit Gräuel befleckten Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ich bin letztens schon mal darauf eingegangen, bei den ersten zwei Worten, da denke ich auch manchmal, Herr, erbarme dich. Lass mich nicht feige sein. Und hier wollte ich uns einfach noch eine Gnadenbotschaft zum Ende bringen. Was sagt Jesus uns? Er wirbt um unser Vertrauen. Das finde ich bei Jesus so, so schön, dass er nicht einfach sagt, ohne Glauben ist unmöglich, Gott wohlzugefallen. Das ist Hebräerbrief, ja? Das ist Lehre über Glauben. Aber wo kommt Glaube her? Wenn du Jesus Christus zuhörst. Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus den Worten Jesu, kann man auch übersetzen, aus dem Wort Christi. Der Glaube kommt, das Vertrauen entsteht, wenn wir Jesus zuhören. Und das wird in diesem Jahr auch so sein, wenn du dir wieder Zeit nimmst, auf deine Knie zu gehen und vor Gott still zu werden, dann wird er sprechen. Und weißt du, was dann passiert? Dann wird Glaube in deinem Herzen wieder stark werden. Deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir uns Zeit im Gebet nehmen. Weil Glaube kommt durch das Zuhören, wenn man Jesus zuhört. Und ich stelle es auch bei mir fest, Glaube kommt nicht, wenn ich halbherzig im Internet eine Predigt anmache und nebenbei noch in meinem Handy E-Mails schreibe und dabei mir eine Stulle schmiere. Da kommt kein Glaube. Da höre ich Bill Johnson oder sowas, aber es passiert eigentlich nichts. Weißt du? Es passiert nicht wirklich was. Es läuft eine Predigt, aber echter Glaube kommt. Haben wir letzte Woche wieder erlebt, wenn wir auf unseren Knien sind. Plötzlich Jesus in dein Herz spricht. Dann kommt Vertrauen. Was spricht er? Er sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Vertraut mir. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Da ist genug Platz. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ich habe mal so aufgeschrieben, was sagt Jesus uns heute zum Thema Vertrauen? Jesus sagt dir, ist die letzte Folie, fürchte dich nicht, nee, die vorletzte, eine ist noch da. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und ich weiß das, ich weiß, dass ich das hier predige, bringt dir nichts. Aber wenn du es von Jesus hörst, dann ändert sich alles. Wenn du hörst, in der Situation, wo du Angst hast, du kommst zu ihm, weil du sagst, ich weiß, er ist meine Antwort. Das ist auch nicht hier irgendein Pastor, irgendein Ältester, die haben es nicht, aber du kommst zu Jesus. Und er sagt dann, fürchte dich nicht, vertrau mir, in dem Moment ändert sich alles. Und du machst dir Sorgen um die Zukunft und Jesus sagt, lies doch mal wieder die Bergpredigt. Sein Wort gilt. Seid um nichts besorgt. Matthäus 6, so ein Therapieprogramm gegen Sorgen. Die Bergpredigt steht in Matthäus 5 bis 7. Ich glaube, Nigel hat in letzter Zeit ein paar Mal drüber gepredigt. Ne? Ein, zweimal. Seid um nichts besorgt. Er sagt, fürchte dich nicht, sei um nichts besorgt. Er sagt, lass den Frieden in deinem Herzen regieren und die Entscheidungen treffen. Der Friede des Christus regiert in euren Herzen, Kolosser 3,15. Und er sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und das sind Entscheidungen, die wir dieses Jahr treffen dürfen. Will ich auf den Verstand hören oder will ich mit dem Herzen auf den Herrn hören? Will ich von dem Stress der Umstände mich treiben und regieren lassen, hin und her treiben lassen? Oder will ich sagen, halt, ich werde still vor Gott. Was sagt der Geist in meinem Herzen? Der Friede soll die Entscheidung treffen. Will ich mir Sorgen machen und vor lauter Sorgen möglichst viele Versicherungen abschließen oder dem Herrn vertrauen? Ja, eine nach der anderen. Irgendwann hast du kein Geld mehr in der Tasche, weil du für alles versichert bist. Und dann stirbst du vielleicht frühzeitig. Was dann? Dann nützt dir das alles nichts. Reicher Kornbauer. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Vertrau mir. Das ist, worum Jesus, glaube ich, ringt. Das ist, wo er uns ermutigen will. Wo auch immer du stehst, das ist, worum es auch geht, wenn wir das verheißene Land einnehmen wollen, wenn wir in Neues reinkommen wollen. Es wird nicht abgehen, ohne dass wir Furcht überwinden. Sagen, okay, Herr, da kommen Situationen, wo es eigentlich logisch ist, Angst zu haben, glaube ich. Die kommen auch im kommenden Jahr. Die werden auch auf mich zukommen. Autsch. Situation, wo du sagst, nein, bitte nicht, da will ich gar nicht hin, ich will nicht gegen diese Riesen kämpfen, habe ich gar keine Lust drauf. Aber der Herr sagt, vertrau mir, da wird ein neuer Sieg kommen. Amen. Glaube ist ein Muss. Und wie war das? Ohne dich läuft es nicht. Gut, dann mache ich Schluss.